SRF 2 Kultur.
Claude Nobs, der Mitbegründer und Leiter des Montreux Jazz Festivals, ist heute Nacht an den Folgen eines Unfalls fast 77-jährig gestorben. Seine Bedeutung für die Musikwelt ist enorm. Als Begründer und Leiter des Jazzfestivals Montreux stand er fast ein halbes Jahrhundert im Dienst der populären Musik. Der Nachruf von SRF Jazz-Redaktor Peter Bürli.
In Montreux wurden ab 1967 einige spannende Kapitel der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben. Und das hat vor allem mit einem Mann zu tun, Claude Nobs, 1936 in Montreux geboren, gelernter Koch und schon bald Mitarbeiter im Office du Tourisme, mit einem Herz für aktuelle Musik und einem Talent für die Organisation von Events.
Man hat mir vor Jahren schon einmal Claude Nothing is Impossible Nobs genannt. Und für mich ist unmöglich, existiert gar nicht. Man findet immer eine Lösung, vielleicht nicht genau die Lösung, aber man muss einfach suchen, machen und arbeiten, wie es geht.
Wer so zu Werke geht, der muss früher oder später einfach Erfolg haben. Und Claude Nobs hatte schon sehr bald jede Menge Erfolg. Bereits bei der dritten Ausgabe des Montreux Jazz Festivals 1969 entstand eine Live-Aufnahme, die unter dem Titel Swiss Movement zu einem der frühen Medienseller des Jazz wurde. Der Song Compared to What machte den Pianisten Les McCann und den Saxophonisten Eddie Harris so weltberühmt wie das Jazzfestival Montreux und seinen Leiter Claude Nobs. Produziert wurde die Platte von den Brüdern Neshui und Ahmet Ertegun, die mit dem Label Atlantic zu den großen Vorbildern von Claude Nobs gehörten. Ahmet Ertegun schätzte Claude Nobs sehr und bezeichnete ihn treffend als großartigen Gastgeber, Jazzliebhaber und Unterhalter.
Claude Nobs is more than anything a great host. He's a great lover of jazz and he loves to entertain people.
Genau diese Mischung zeichnete Claude Nobs aus und ließ die Stars aus Jazz, Rock und Pop Sommer für Sommer in Scharen an den Genfersee reisen. Im Chalet von Claude Nobs weit über dem Genfersee ging es familiär zu und her und der Chef sorgte für die Stimmung, die Konzerthighlights erst ermöglicht. Bei der Programmierung des Festivals konnte Claude Nobs denn auch immer aus dem Vollen schöpfen und kreierte Evenement mehr als feinsinnige musikalische Bezüge. Nobs war nicht zu bremsen, nicht einmal durch Ereignisse wie den Brand des Casinos von 1971. Im Jahr darauf dehnte er das Festival erstmals auf 2 Wochen aus und der Brand ging in seiner musikalischen Verarbeitung mit einem weiteren Megahit in die Musikgeschichte ein. Smoke on the Water von Deep Purple setzte dem Jazzfestival Montreux ein klingendes Denkmal und ebenso seinem Leiter Claude Nobs, der hier als Funky Claude unsterblich gemacht wurde. Und Funky Claude revanchierte sich reichlich und etablierte den Namen seines Heimatortes weltweit als Marke. Etwas, was hierzulande nur ganz wenige geschafft haben. Sogar als schwierig bekannte Zeitgenossen wie der legendäre Trompeter Miles Davis vermochten sich dem Sog von Montreux nicht zu entziehen. Davis war in den 80er Jahren Stammgast im Casino und sorgte regelmäßig für Konzerthighlights.
Peter Bürli zum Tod von Claude Nobs. Er ist einer der umstrittensten Regisseure der Theaterlandschaft, der 50-jährige Volker Lösch. Nun hat er am Theater Basel einen Wirtschaftsthriller inszeniert. Angst nach dem Roman von Robert Harris. Der Theaterkritiker Stefan Reuter war gestern in der Premiere. Ich bin mit ihm nun per Telefon verbunden. Stefan Reuter, was erzählt dieser Abend?
Ja, guten Morgen erstmal. Es geht tatsächlich um Angst, und zwar ums Angst haben und ums Angst machen. Der Roman von Robert Harris, der wendet das Frankenstein-Motiv gewissermaßen auf die Finanzwelt an. Es geht da um Dr. Alex Hoffman, einen Physiker, der hat ein digitales Superhirn erfunden, eine Form der automatisierten Börsenwette. Die ist erstens rasend schnell, zweitens lernt sie autonom dazu und drittens kann sie eben die Gesetze der Angst vorausberechnen, denen der weltweite Aktienhandel ja auch gehorcht, vor allem in Krisenzeiten. Jetzt lebt dieser Alex Hoffman in Genf und er hat sich mit einem Banker zusammengetan und einen Hedgefonds gegründet. Die Firma scheffelt Milliarden, sie arbeitet diskret, sie wettet vor allem auf fallende Kurse, aber sie braucht auch superreiche Investoren, um dann deren Geldbeute zu melken. Und ausgerechnet an dem Tag, als diese Anleger durch die Firma geführt werden sollen, um dann hinterher die neueste Version des unheimlichen Computers zu finanzieren, wird Alex überfallen. Die Merkwürdigkeiten häufen sich dann, er wird bespitzelt, Alex findet überall Wanzen und Webcams, aber offenbar hat er die geheime Überwachung selbst angeordnet per Mail. Er hat sie offensichtlich bezahlt von einem Konto auf den Cayman Islands und er soll sogar seinen Killer, den der ihn da überfallen hat, bestellt haben, auch im Internet. Den tötet er dann, das Ganze spitzt sich zu. Und entweder ist Alex ein schizophrener Psychopath oder jemand versucht, ihn in den Wahnsinn zu treiben. Und dieser jemand ist eben dann dieses digitale Frankenstein-Monster, wie sich herausstellt. Und während die Polizei noch nach Alex sucht, geht dieses künstliche Wesen immer riskantere Transaktionen ein. Die Börsen reagieren panisch, aber der Rechner lässt sich nicht mehr abschalten. Nicht mal, als Alex ihn in die Luft jagt. Am Ende liegt dann Alex im Koma, aber seine Erfindung lebt weiter. Digitale Wolke ist gewissermaßen unkontrollierbar geworden, aber sie wirft gigantische Gewinne ab und seine Firma darf sich weiter darüber freuen.
Das klingt ja heftig. Nun ist Lösch berüchtigt für seine plakative Gesellschaftskritik. Bringt er die jetzt auch in Basel in diesem Stück vor?
Plakativ, das kann man wohl sagen. Also Lösch ist eigentlich mit der Dramaturgie einer Dampfwalze über den Text gegangen, würde ich sagen. Das Ganze wird dann so plakativ, es wird eigentlich platt. Das Büro der Zukunft, das man sieht, das muss man sich vorstellen als eine Kreuzung aus Loft- und Steinzeithöhle. Gespielt wird in einer goldenen Scharte im Fels. Die Schauspieler sehen aus wie Neandertaler. Sie sind in Fell gekleidet, das Haar ist verfilzt. Sie tragen Zottelbärte und sie patschen dann ziemlich grobmotorisch auf ihren glitzernden Notebooks rum. Wenn sie arbeiten, führen sie eine kampfsportähnliche Choreografie aus und wenn sie reden, dann klingt das permanent überspannt. Das bringt einerseits ein Klima der Dauererregung, aber andererseits ist es extrem klamaukig eigentlich. Letztlich sind diese Figuren Karikaturen, da wird mit den Augen gerollt, man kratzt sich wie im Affenrudel. Es werden künstliche Lachsalven in die Runde gebrüllt, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Inszenierung letztlich in diesen Comedy-Szenen untergeht.
Hat der Abend trotzdem einen Mehrwert?
Ja, nun, Lösch ist ja ein Regisseur, der durchaus mobilisieren will. Er hat sich im realen Leben gegen Stuttgart 21 engagiert. Er ruft immer wieder zum zivilen Ungehorsam auf und er provoziert auf der Bühne mit eigenentwickelnden Agit-Pop-Methoden. Er ist da berühmt für seine Laienchöre, die zum Teil die schon woanders aus echten Arbeitslosen bestanden haben oder aus echten Prostituierten. Er holt sich also seine Milieus ins Theater. Und auch in Basel gab es jetzt einen Aufruf für einen Bürgerchor im Vorfeld. Der Lösch wollte unter anderem echte Banker auf die Bühne bringen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Es gab zwar Interviews, aber offensichtlich wollten die Basler sich nicht ausstellen lassen. Und nun sprechen Schauspieler diese Parts. Da gibt es dann zum Beispiel eine Frau aus dem berühmten Basler Deich, aus dem alten Großbürgertum, die doch lieber nicht in ökologische Portfolios investieren will, weil die nichts abwerfen und sie spendet also lieber einen Teil der Erlöse aus Nestle-Aktien dann für wohltätige Zwecke. Oder es gibt Bankmanager, die ihre Weltsicht absondern, ihre Liberale. Aber das kommt als Satire letztendlich sehr banal rüber.
Sagt Stefan Reuter über das Stück Angst am Theater Basel. Die nächste Vorstellung ist heute Abend. In vielen Museen Europas lagern menschliche Knochen, die unter fragwürdigsten Umständen in diese Sammlungen gelangt sind. Die einstigen Kolonien beginnen jetzt, ihre Toten zurückzufordern. Und manchmal klappt das auch, wie das Beispiel der Berliner Charité zeigt, das vor 2 Jahren 20 Schädel namibischer Frauen und Männer nach Namibia zurückgegeben hat. Die Ethnologin Larissa Förster hat sich damit beschäftigt. Maya Brändli hat sie getroffen aus Anlass der Ausstellung über namibische Sammlungen im Zürcher Völkerkundemuseum.
Selten wird etwas zurückgegeben und noch seltener danach gefragt, was mit diesen Rückgaben passiert, wenn sie im Ursprungsland wieder angekommen sind. Deswegen ist Larissa Förster nach Namibia gefahren. Einen Tag bevor die namibische Delegation zurückkehrte mit den Schädeln, über die im Land seit Wochen berichtet und heftig diskutiert wurde.
Die ganze Nacht schon waren Namibier aus allen Landesteilen angereist gewesen, hatten übernachtet, gecampt am Straßenrand vor dem Flughafen. Und dann waren Tausende auf dem Rollfeld, sind dann tatsächlich auch durch diese Absperrung auf das Rollfeld zum Flugzeug hin gestürmt. Also es war ein hochemotionales Ereignis, weil es einfach so viel Bedeutung für die namibische Geschichte hatte.
Die Schädel stammten von internierten Herero und Nama. Diese hatten sich 1904 gegen die Kolonialmacht Deutschland aufgelehnt und wurden vom deutschen Generalleutnant Lothar von Trotha aufs Brutalste umgebracht. Nur wenige überlebten und diese wurden ins Internierungslager gesteckt. Von ihnen stammten die repatriierten Schädel. Dieser Völkermord ging als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts in die Geschichte ein. Und die vom namibischen Staatspräsidenten in einem Staatsakt empfangenen Schädel zeugen davon.
Vor diesem Hintergrund waren die Schädel im Prinzip so eine Art, ja, das erste Mal auch greifbare, dingliche Beweise eigentlich für diese koloniale Grausamkeit.
Und an diesen Schädeln machten sich dann in Namibia auch zahlreiche Debatten fest. Zum Beispiel, wem gehören sie? Den Familienangehörigen, den Herero und Nama als Ethnien oder dem namibischen Volk? Eine Frage der nationalen Identität.
Es ist natürlich eine schmerzhafte Tatsache für die Namibier, die gehofft haben anfangs, man könnte die Namen herausfinden. Und die Familien könnten dann ihre Angehörigen beerdigen und die sozusagen Individuen hinter den Schädeln könnten sozusagen auch irgendwann ihre Ruhe finden. Das ist nicht passiert, weil die Wissenschaftler damals einfach überhaupt keine Namen aufgezeichnet haben, weil sie das ja nur als dingliche Objekte, als Sample verwendet haben.
Aber gerade dadurch ist die Debatte vielleicht breiter geworden, als wenn es sich lediglich um eine Familienangelegenheit gehandelt hätte, meint die Ethnologin. Eine andere Debatte dreht sich um die Frage, wohin mit diesen Schädeln?
Im Augenblick werden die Schädel im Nationalmuseum gelagert, weil die Aktivisten, also die Herero- und Nama-sprachigen Namibier, die sich als Nachfahren der Opfer des Kolonialkriegs sehen, die wollten nicht, dass diese Schädel unter die Erde gebracht werden. Die namibische Regierung wollte sie zuerst beerdigen. Aber die Aktivisten haben gesagt, das sind eigentlich Beweise für den Kolonialkrieg und auch für das Unrecht, was wir erlitten haben, für die Kolonialverbrechen. Und die können wir nicht einfach sozusagen wegbeerdigen.
Und deshalb bleiben sie vorderhand im Museum. Und die Debatte dreht sich nun auch in Namibia darum, ob man sie zeigen soll als Teil und Andenken einer grausamen Vergangenheit oder sie ruhen lassen aus pietistischen Gründen. Deutschland übrigens. Auch das kam durch die Schädel in Namibia zur Sprache. Deutschland hat sich bis heute nicht für den Genozid entschuldigt.
Sir Simon Rattle, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, verlässt mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2018 das Orchester. Nach 16 Jahren dann wird es Zeit, dass jemand anderes die Leitung der Philharmoniker übernimmt, erklärte Rattle. Über diese Nachricht hat Sarah Herwig mit Stanley Dodds, Vorstandsmitglied und Violinist bei den Berliner Philharmonikern, gesprochen.
Stanley Dodds, wie haben Sie auf die Nachricht reagiert, dass Simon Rattle die Berliner Philharmoniker 2018 verlassen wird?
Also für mich persönlich mit großem Bedauern. Die Ära Simon Rattles bei den Berliner Philharmonikern ist eine Ära, mit der ich mich persönlich sehr habe identifizieren können. Also das Bild des Orchesters als eine junge, dynamische, moderne, nach vorne in die Zukunft gerichtete Klangkörper hat meine eigenen Vorstellungen sehr entsprochen. Und also mit einer gewissen persönlichen Trauer nahm ich diese Entscheidung von Simon Rattle entgegen.
Wie haben Ihre Kollegen im Orchester reagiert?
Also ich würde sagen, jeder Kollege nimmt das auf seine und ihre Art und Weise auf. Aber ich würde sagen, es wird sehr, sehr viele auch so ähnlich gehen wie mir. Wir haben die Information zunächst mal überhaupt einfach verdauen müssen und was das jetzt alles an Konsequenzen mit sich bringt, wird man in den nächsten Jahren dann schauen. Jedenfalls wissen wir, dass wir jetzt nur die 5,5 Jahre mit ihm als Chefdirigent bei uns haben und es geht darum, diese kostbare 5,5 Jahre auch zu zelebrieren.
Was hat denn Simon Rattle in den letzten 10 Jahren, seit er die Berliner Philharmoniker leitet, bewegt?
Also er ist auf jeden Fall, hat er die Vollendung des Verjüngungs, der Generationswechsel bei den Berliner Philharmonikern hat er übersehen, kann man sagen. Er hat jetzt, in den letzten Jahren ist das Orchester, glaube ich, hat eine Durchschnittsalter, die so jung ist, wie sie in ihrer ganzen Geschichte wahrscheinlich kaum je war. Also er hat tatsächlich ein sehr junges, sehr dynamisches Orchester, extrem hohe technische Fähigkeiten um sich gesammelt. Und mit seiner Energie hatte sehr viel mit uns gearbeitet und uns, glaube ich, zu sehr viele hervorragende Aufführungen und ebenfalls auch Aufzeichnungen geführt. Also unser Internetprojekt, man kann ja die Konzerte der Berliner Philharmoniker auch wöchentlich im Internet live verfolgen. Und ich glaube, da stellen wir unter Beweis die ständige Qualität, die Simon Rattle mit sich jetzt in dieser Ära mitgebracht hat.
2/3 der Zeit mit ihm sind nun vorbei. Es stehen noch 1/3, also 5 Jahre an. Worauf freuen Sie sich da besonders?
Also wir haben der eine oder andere sehr schöne Reise geplant. Wir haben zu seinem Geburtstag wird dann auch besondere Reisen geplant. Ich darf nicht so viel verraten, aber im Grunde genommen, ich werde das so weiterhin erleben, wie ich das bis jetzt immer erlebt habe, nämlich obwohl ich inzwischen schon 20 Jahre im Orchester bin, ist es für Simon Rattle immer irgendwo eine Art Entdeckungsreise. Also man spielt Stücke, die man vorher nicht kannte und es ist bei ihm nie langweilig und auf das freue ich mich einfach weiterhin.
5 Jahre sind noch lange, trotzdem beginnt vermutlich jetzt die Suche nach einer Nachfolge. Wie muss ein Dirigent für die Berliner Philharmoniker aussehen nach Simon Rattle?
Ach, diese Frage kann man gar nicht beantworten. Also die Nachricht ist auch für uns so frisch, dass wir uns ehrlich gesagt mit dieser Frage gar nicht auseinandergesetzt haben. Klar, die Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker waren immer ganz herausragende Persönlichkeiten, jeder auf seine Art. Und so unterschiedlich, wie sie jetzt die letzten 3 waren mit Karajan und Claudio Abbado und nun Simon Rattle, da muss man einfach sehr viel Fantasie einbringen, um sich vorzustellen, wer der Nächste sein könnte.
Sagt Stanley Dodds von den Berliner Philharmonikern. Kaum ein Künstler, eine Künstlerin, die nicht offen oder heimlich zu einer anderen Künstlerin oder einem anderen Künstler aufblickt. Verehrung, Inspiration, Liebe. Die Verbindung kann verschiedenste Ausprägungen haben. Heute schließen wir unsere sentimentale Reihe mit Liebesbriefen ab. Heute schreibt die Schriftstellerin Ruth Schweikert an die bildende Künstlerin Louise Bourgeois. Ihren Brief liest Sabine Abelein.
Sehr geehrte Louise Bourgeois, Sie sehen, ich habe das Bedürfnis nach ein wenig Formalität, wenn ich Ihnen schreibe. Man könnte sich fragen, warum ich es nicht getan habe, solange Sie lebten. Ein langes, arbeits- und im fortgeschrittenen Alter auch erfolgreiches Leben als Künstlerin, angetrieben, so scheint es, von den Verletzungen und Kränkungen, die Sie als Mädchen erfahren hatten. Der Vater, so sagten Sie, nahm Sie als Mädchen nicht ernst. Und er hinterging Ihre geliebte Mutter, indem er 10 Jahre lang eine Liaison mit dem englischen Kindermädchen unterhielt. »Ich vergebe nicht und ich vergesse nicht«, das war bis ins hohe Alter Ihr Mantra. Dass Sie ausgerechnet dafür geliebt werden wollten, das kann ich mir nicht vorstellen. Also keinen Liebesbrief von mir für Sie. Eher eine Nacherzählung meiner Bewunderung mit etwas Neid gewürzt. Ich stelle mir Sie gern als unabhängige Person vor, nicht angewiesen auf Anerkennung und einigermaßen immun gegenüber Kritik. Einzig dem Anspruch verpflichtet, den Sie selber an Ihre Arbeit stellten. Außerdem bilde ich mir ein, der späte Welterfolg habe ihrer Arbeit nicht den Stachel genommen, sie nicht auf billige Weise versöhnt mit der Welt. Was Sie einmal über Ihre Arbeit formuliert haben, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich kann es auswendig. Par cœur. My early work is the fear of falling. Later on it became the art of falling. Later on it became the art of hanging in there. Daran versuche ich mich beim Schreiben zu halten. Hanging in there. Erst jetzt habe ich die Übersetzung dafür nachgeschaut. Am Ball bleiben, nicht aufgeben, steht da. Während ich mir jahrelang vorgestellt habe, wie du, Louise Bourgeois, selber im Dazwischen hängst, am Seil oder in den Seilen wie deine Fleischstücke, in der Ambivalenz verharrend, die Angst vor dem Fallen aushaltend, ebenso wie dem Wunsch, dich fallen zu lassen, nicht nachgebend. Eine Ambivalenz, wie sie auch deine vielleicht bekanntesten Werke charakterisiert. Die überdimensionierten Spinnen, vor denen man Angst hat, die aber auch den Lebensfaden weben und einem ein Dach über dem Kopf gewähren. Liebe Louise, nun bin ich doch beim Du gelandet und bei der Dankbarkeit. Seltsam genug, aber so empfinde ich es. Ich möchte dir danken für das, was du in deinem Werk mit uns teilst. Den Schmerz und die Wut und die Kraft des Lebens selbst. Sei von Ferne herzlich gegrüßt. Deine Ruth.
Ruth Schweikert an Louise Bourgeois. Wenn Sie diesen oder andere Briefe aus unserer Reihe nachhören möchten, dann können Sie dies online natürlich auf srf.ch. Sollten Sie gerade an einem Computer sitzen, das ist ja um 10 nach 8 ganz gut möglich, sollten Sie also gerade am Tippen sein, wissen Sie, welche Schrift Sie gerade verwenden? Nein? Dann geht's Ihnen wie den meisten Usern. Höchste Zeit einmal, der Druckschrift unsere ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Im Buchtipp von Heini Vogler.
Nehmen wir an, ein amerikanischer Werbefachmann XY kann die Normschrift Helvetica einfach nicht mehr sehen. Also versucht er einen Tag lang ohne diese Schrift auszukommen. Jetzt wird es aber schwierig. Er kann nämlich sein Müsli nicht essen, denn von der Verpackung springt ihm Helvetica-Schrift in die Augen. Schlägt er dann die New York Times auf, so blickt er wiederum entsetzt in einen Helvetica-Schriftschwarm. Auch einkaufen geht für Werber XY eigentlich nicht, denn seine Kreditkarte oder die Dollars sind auch in »Sie wissen schon was« gedruckt. Man hat sogar einen Film gedreht über die Helvetica-Schrift. Seine Botschaft: Auf den Straßen unserer Welt liege Helvetica wie Sauerstoff in der Luft. Man habe gar keine andere Wahl, als sie einzuatmen. Helvetica ist eine Schweizer Erfindung des Grafikers Max Miedinger und des Schriftgießers Eduard Hoffmann aus dem Jahr 1956. Simon Garfield gewichtet diese Schweizer Wurzeln hoch, denn sie suggerierten Objektivität und Neutralität. Helvetica wirke ehrlich und vertrauenerweckend, selbstbewusst und entschlossen. Weil sie schnörkellos sei, das heißt ohne Füßchen, sogenannte Serif, auskomme. Der zweite Schweizer, der eine weltweite Bestsellerschrift schuf, ist Adrian Frutiger. Seine Schrift ist die, an welcher man auf den Autobahnsignaltafeln vorbeirast. Schriften spiegeln die Bandbreite unseres Wesens. Man liebt oder hasst sie, es gibt gut und schlecht lesbare Schriften, abweisende und sogar aggressive. Seit fast 600 Jahren sind Schriften unverzichtbares Kulturgut. Was mit Gutenberg begann, explodierte mit der Erfindung des Computers ein zweites Mal. Wir seien heute Schriftgötter, jubiliert Schriftspezialist Simon Garfield hymnisch. Die Theologie kann man getrost weglassen, denn dieses leicht lesbare Lob der Schrift ist in erster Linie ein Augenschmaus. Eine reich illustrierte Schriftparade, von den schönsten bis zu den hässlichsten Schriften der Welt.
Und darüber nachlesen kann man im Buch mit dem Titel Just My Type, ein Buch über Schriften aus dem Englischen von Marion Hertle. Erschienen ist das Buch bei Ullstein. Claude Nobs, der Mitbegründer und langjährige Leiter des Montreux Jazz Festivals, ist heute nach den Folgen eines Unfalls fast 77-jährig gestorben. Seine Bedeutung für die Musikwelt ist enorm. Als langjähriger Leiter des Jazzfestivals Montreux stand er fast ein halbes Jahrhundert im Dienst der populären Musik. Ich bin nun mit dem Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser verbunden. Er ist viele Jahre selbst in Montreux aufgetreten und hat ihn kurz vor Weihnachten noch getroffen, um ein gemeinsames Projekt zu besprechen. Philipp Fankhauser, wie haben Sie auf die Nachricht vom Tod von Claude Nobs reagiert?
Ja, es war natürlich erstmal ein großer Schock. Ich wusste aber auch von seinem Assistenten, der mich vergangenen Sonntag angerufen hat, dass er im Koma liegt. Also das war für mich der ganz große Schock. Und darum war jetzt die Nachricht des Todes auch nicht so wahnsinnig überraschend. und hat für mich schon, ich habe mich dann gefragt, wird der Claude jetzt monatelang irgendwie an lebenserhaltenden Maschinen hängen oder kommt er wieder zu sich, aber nach 10 Tagen oder 2 Wochen Koma ist er das eher unwahrscheinlich, und insofern ist es ja für ihn selbst sicher schön, dass er nicht leiden musste. Also ich denke, der ist ja von seinen Langlaufschieren irgendwie so wie direkt ins Spital und Operation, und er ist ja der Einzige, der in der ganzen Situation nicht traurig sein muss.
Sie haben mit ihm zusammengearbeitet. Was haben Sie persönlich für ein Bild von Claude Nobs?
Claude Nobs war ein total Musikverrückter, also das muss man wirklich so sagen, seine Passion, seine Hingabe für diese Musik, die er, wie Sie es gesagt haben, seit gut einem halben Jahrhundert, er war ja der Erste, der die Rolling Stones in die Schweiz gebracht hat. Er hat ja das Festival zu einem weltweiten Ruf aufgebaut, und das war schon nebst allem Geschäftlichen, nebst allem wirtschaftlichen Gedanken, was vor allem einfach seine Liebe zu dieser Musik, seine Hingabe.
Also Sie würden sagen, das erklärt auch die Bedeutung, die Claude Nobs für die Musikwelt natürlich weit über unser Land hinaus gehabt hat.
Ja, natürlich, und Claude Nobs hat man kann das sagen, der hat das Unmögliche möglich gemacht. Er hat Menschen zusammengebracht auf der Bühne, das eigentlich gar nicht funktionieren hätte können und sollen, und einfach durch seine Passion hat er das wirklich geschafft, also weltweit einmalige Konzerte und Jam-Sessions zu veranstalten. Das war schon eine ganz verrückte Person.
Das sagt Philipp Fankhauser, Schweizer Bluesmusiker auf SRF 2 Kultur. Und wir beschäftigen uns weiter mit dem Leben und natürlich auch mit dem Wirken von Claude Nobs. Barockmusik und Hip-Hop, zwei Musikstile, die zusammenpassen wie die Faust aufs Auge, könnte man vielleicht denken. Man kann es aber auch mal ausprobieren. Und genau das tun heute Abend im KKL Luzern der Rapper Greis und der Tenor Jakob Pilgram. Zusammen mit großem Chor und einem Barockorchester. Marek Greis hat den Barocktenor Jakob Pilgram und den Berner Rapper Greis nach Gemeinsamkeiten gefragt.
Jakob Pilgram, haben Sie Vorurteile gegen Rapmusik?
Vorurteile eigentlich nicht. Es ist ein Musikstil, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, der mir nicht besonders vertraut ist, aber es gehört zur Musik, das gehört zu unserer Kultur und deshalb auch zu meinem Leben.
Und Greis, wie ist es bei Ihnen, Ihre Vorurteile gegenüber klassischer Musik?
Ich hatte immer das Gefühl, dass klassische Musiker und Sänger Säufer sind und Arbeitstiere und sehr strenge Leute, die eigentlich dem Klischee vom Rock'n'Roll viel mehr entsprechen als Leute aus der Popmusik. Und das hat sich zum Teil als falsch erwiesen und zum Teil als richtig.
Inwiefern als richtig?
Ja, dass es auf jeden Fall Arbeitstiere sind, die auch wissen, wie feiern, ja, am Feierabend.
Welche Gemeinsamkeiten haben Rap und Barockmusik?
Also eine Gemeinsamkeit ist sicher der Rhythmus. Was in der Barockmusik sehr stark aufgekommen ist, ist die Bassorientiertheit. Also wir haben ein Basso Continuo und später dann im Jazz kam dann der Walking Bass.
Also man muss gar nicht so weit suchen. Wir Rapper haben uns seit jeher in der Barockmusik bedient, wenn es darum ging, Schnipsel zu stehlen, um unsere eigene Musik da rauszumachen. Und wenn man das Rezitativ sich anhört aus dem Barock, dann tönt das für mich wie Rap mit Melodie eigentlich. Und ich war eigentlich erstaunt, als wir das Projekt angefangen haben, wie der Umgang mit Rhythmus und Sprache im Barock schon derselbe war. Also der Ansatz war derselbe wie im Rap.
Jakob Pilgram, was können Sie von Greis lernen?
Die rhythmische Fähigkeit, das Gebundensein an ein Metrum, aber trotzdem frei darüber, sich bewegen zu dürfen und zu können und damit zu jonglieren. Das ist etwas, was in der klassischen Musik ein bisschen verloren gegangen ist. Das gab es ursprünglich auch, Improvisation über einen bestehenden Bass. Und wenn ich dann das so höre, wie spielerisch damit umgegangen wird, dann wünschte ich mir, ich könnte das beim Singen manchmal auch so umsetzen. Also das ist etwas, was ich sicher mir abschauen kann.
Und wie sieht es bei Ihnen aus als Rapper? Was können Sie vom Barocktenor Jakob Pilgram lernen?
Ich musste zum ersten Mal über einen Fünfvierteltakt was machen und ich wusste gar nicht, was das ist, geschweige denn, dass das existiert. Wir bewegen uns im Vierteltakt und ein Tenor hat ein Raster, das ungleich viel präziser ist als meins. Und das ist für mich absolutes Neuland.
Was ist Ihr Part in diesem Werk Power of Music?
Was mich vor allem fasziniert und interessiert an diesem Projekt ist, dass ich als Rapper zum ersten Mal nicht wie ein Kind behandelt werde von anderen Musikern, weil Rap hat eine große Tradition von anderen Musikern an der Hand geführt werden. Jazzmusiker lieben es, ab und zu mit Rapper ganz einfache Vierviertel-Loops zu spielen und schauen den Rappern dabei zu, wie sie sich ergötzen, zum ersten Mal mit richtigen Musikern auf der Bühne zu sein. Und das läuft sich eigentlich tot seit Jahren. Und der Unterschied von diesem Projekt zu anderen Vergleichbaren ist, es sind nicht klassische Sänger und Musiker, die Pop spielen, sondern es ist ein Rapper, der sich versucht einzufügen in ein klassisches Barockstück.
Und dieses Konzert, das findet heute Abend im KKL statt. Morgen gibt es eine zweite Aufführung von The Power of Music in Aarau im Kunst- und Kongresshaus.
Im Iran sind 5 Musiker wegen Kooperation mit iranischen Sängern und Satellitensendern in den USA festgenommen worden. Die islamische Sittenpolizei habe die Mitglieder einer Musikgruppe festgenommen, sagte ein Polizeivertreter nach Angaben iranischer Medien. Angaben zur Identität der Musiker oder ihren Auftraggebern machte er nicht. Im Iran ist die Zusammenarbeit mit ausländischen Satellitensendern verboten. Archäologen haben im Kolosseum in Rom eine überraschende Entdeckung gemacht. In einem für die Öffentlichkeit unzugänglichen Tunnel fanden sie die Reste bunter Fresken in leuchtenden Blau-, Rot- und Grüntönen. Das sagte gestern Rosella Rea, die Direktorin des 2000 Jahre alten Amphitheaters. Rea zufolge wurden auch Inschriften gefunden, die ins 17. Jahrhundert zurückdatierten, sowie die Unterschriften von Zuschauern, die sich im Kolosseum die berühmten Gladiatorenwettkämpfe und nachgestellten Seeschlachten ansahen. Der Gang soll im Sommer 2014 auch für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein. Österreichs sozialdemokratische Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek sagt stark retuschierten Werbeplakaten und Fotostrecken den Kampf an. Sie will veränderte Körper und Gesichter auf Bildern markieren lassen. Ein roter Punkt am Rande des Bildes steht für einen stark retuschierten Körper. Mäßig und kaum retuschierte Bilder sollen durch gelbe oder grüne Punkte erkenntlich gemacht werden. Österreich wäre das erste europäische Land mit einem solchen Ampelsystem. Vorbild dafür ist ein ähnliches Gesetz in Israel.
Sekunden Wissen.
Bisher brauchte, wer das Filmfestival Locarno besuchte, entweder gute Schuhe oder ein Velo. Nach über 60 Ausgaben erhält das Festival nun endlich ein Festivalzentrum. Heute wird in Locarno das Projekt vorgestellt. Brigitte Herrin.
Ein Festival soll Kulturschaffende, Journalistinnen und ein interessiertes Publikum an einem zentralen Ort versammeln und den Austausch fördern. Dafür hat jedes Festival ein Zentrum. Dort ist die zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen, vom Ticketverkauf bis zur Pressekonferenz. Sogar einen Blick auf geladene Stars kann man dort erhaschen. Ein Festivalzentrum ist das schlagende Herz eines jeden Festivals. Ausgerechnet das wichtigste und größte Filmfestival der Schweiz, das von Locarno, musste bis jetzt ohne ein solches Festivalzentrum funktionieren. Und so muss man sich, ob Journalistin, Filmemacher oder Zuschauer, viel bewegen. Und am besten sich vorher gut informieren, was denn nun wo zu bekommen ist und welche Veranstaltung in welchem Palazzo stattfindet. Ausgerüstet mit einem Stadtplan holt man Eintrittskarten und Presseauskünfte als erstes in den Hallen der örtlichen Elektrizitätswerke, besucht für Pressekonferenzen einen Palazzo in der Altstadt und wird zum offiziellen Empfang in ein altes Kloster an der Stadtmauer geladen. Und Filme gibt's sowieso in allen verfügbaren Sälen, sogar in einer Sport- und Mehrzweckhalle etwas außerhalb der Stadt. Den langen Wegen soll nun endlich mit einem neuen Festivalzentrum Abhilfe geschafft werden. Eigentlich aber hat Locarno längst ein heimliches Festivalzentrum. Die Piazza Grande, die jeder und jede täglich mehrmals überquert, ist der Ort, wo man sich trifft. Die Piazza Grande, die am Abend zum größten und schönsten Kinosaal der Schweiz wird, ist das eigentliche Epizentrum dieses Filmfestivals. Und sie wird es hoffentlich auch nach dem Bau des offiziellen Festivalzentrums bleiben.
Und über den Bau des neuen Festivalzentrums berichten wir dann heute Nachmittag hier auf SRF 2 Kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.